Willkommen zum Podcast BAB Interviews and Conversations der Basler Afrika Bibliographien. Die heutige Podcast-Episode ist die vierte in einer Reihe von Podcasts zur Geschichte der Solidaritäts- und Anti-Apartheidsbewegung in der Schweiz. Die Reihe startete mit Beiträgen zum Afrika-Komitee Basel. Im Oktober 2022 führte der BAB-Archivar Doug Henrichsen ein Gespräch mit Susi Kreuter, die seit den 1970er Jahren in diversen Afrika-Komitees und zivilgesellschaftlichen Initiativen in der Schweiz aktiv ist, auch im kurzlebigen Komitee Südliches Afrika.
Gut, also von mir her gesehen war mein Engagement in dem Südlichen Afrika.
Also dem Komitee Südlichen Afrika, dieser Abspaltung vom kämpfenden Afrika.
Ja, war eine Folge eigentlich meines Engagements für Feldstudien. Ich hatte ja im 73, 74 neun Monate lang Feldstudien in Benin gemacht, also früh damals noch Dahomey.
Ja.
Und mich dabei eigentlich auch entschlossen, eher Sozialanthropologie als Soziologie zu machen. Ich war ursprünglich Soziologie-Hauptfach. Und weil ich merkte, dass mich das viel, viel mehr engagiert, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir ja eigentlich unsere Jugend in der Zeit hatten, als die ganzen Unabhängigkeiten waren. Das heißt, es war etwas, was dauernd im Radio war, die Nachrichten über Unabhängigkeit, Unabhängigkeitskämpfe. Ich weiß, dass wir schon erschüttert waren über den Tod von Edward Hammarskjöld und Patrick Lumumba und so. Also, und dann war natürlich auch die Entwicklungsidee sehr relevant. Also das heißt, die Hilfswerke, zuallererst die Helvetas in der Schweiz, haben massiv Propaganda gemacht und das dann auch ins Parlament getragen. Also, und so mehr oder weniger vage ist mir das eigentlich alles, hat sich das mir, bei mir alles irgendwie eingegraben, sodass mir Afrika eigentlich immer nahe lag. Oder kann man sagen, vielleicht überhaupt die Idee der anderen Kulturen. Das war ja auch dann hier in Basel der große Hype mit den Sammlungen von Arnold oder Alfred Bühler in Neuguinea. Die kamen damals an. Ich bin zweimal in Vorlesungen gegangen. Ich kam im Mai 1974 zurück und habe dann dieses eine Jahr eigentlich gebraucht, so um diese Litzarbeit auszuarbeiten und Prüfungen abzulegen. Und dann habe ich im 75, eben im Juni, bin ich dann ins Südliche Afrika eingetreten. Ich weiß nicht genau, woher ich es kannte. Ich nehme an, von einer Veranstaltung. Denn ich war eigentlich nicht so nahe in dieser Gruppe. Ich kannte
und vorher auch überhaupt nicht in dem Netzwerk,
das
Kämpfende Afrika ausmachte.
Ja. Kämpfendes Afrika hatte ich auch gekannt. Ich weiß nicht mehr, ob damals erst oder schon früher. Die waren sehr zahlreich und laut. Aber ich hatte ziemlich bewusst dann Südliche Afrika gewählt, weil mir diese Huldigungen an Mao ein bisschen suspekt waren. Ich habe das als autoritär und ja irgendwie auch chiliastisch empfunden. Sehr chiliastisch irgendwie. Und wenig wissenschaftlich. Und das hat natürlich diese Freundesgruppe eigentlich, die rundum, ich habe sie dann ein bisschen kennengelernt, auch ein paar andere rundum. Eines ist noch, einzelne sind noch jetzt meine Freunde. Eben einen wissenschaftlichen Zugang haben die natürlich viel stärker, viel eher geboten. Oder zumindest einen Zugang von einiger politischer Reife. Also so Danny Cohn würde ich das unbedingt zuschreiben, auch den beiden Martis. Yeah. Das ist ja eine sehr, sehr gelehrte Familie.
Yeah.
Da gibt es sehr viele bekannte Leute bei den Martis.
Yeah.
Und
aber wie schlug sich denn dann sozusagen dieser tendenziell wissenschaftliche Ansatz, den du jetzt so formuliertest, in der Arbeit dieses Komitees Südliches Afrika wieder, das sich ja dann eigentlich auch bald auflöste?
Ja, sehr bald. Aber eben, es gab auch eben da eine Diskussion. Es ging nicht vor allem darum, jetzt ein Komitee und eine Bewegung und so hinter sich zu haben, sondern es ging echt eigentlich um die politischen Vorgänge. Ich bin auch ziemlich sicher, dass bei mir die Frage, dass die Maoisten, also das kämpfende Afrika, damals die FNLA unterstützen und nur die FNLA in Angola. Das war eine der drei Parteien. Und zwar die von Amerika auch unterstützte und von China. Und China. Und das kämpfende Afrika unterstützte also nur die FNLA. Und ich meine, ich hatte damals schon vielleicht nicht Neto selber gelesen, aber Amilcar Cabral sicher. Und von daher kam diese Wendung eigentlich überhaupt nicht in Frage für mich.
Du meinst jetzt welche Wendung?
Die Wendung, dass man quasi unterstützt, in einem Land unterstützt, wer von der Hauptmacht, der Chinesen, also von China her unterstützt wird.
Und damit die Wendung in Angola zur MPLA, meinst du?
Ja.
Okay.
Und gut, ich muss sagen, ich habe von meiner politischen Haltung her auch nie etwas gegen Kuba gehabt. Die Kubaner waren damals ja dann, sind damals bereits in Angola aufgetreten. Als dann bald der zweite Bürgerkrieg ging, also das gab dann einen, und irgendwie hatte ich auch nichts.
Yeah.
Ich war bei den fortschrittlichen Studenten von 68 an, nachdem, das weiß ich jetzt nicht genau, nachdem in der ETH eine Vortragsreihe über Entwicklungspolitik gewesen war, dann hat mich das fasziniert, wie die Leute irgendwie da argumentieren konnten. Und da haben wir natürlich dann Marx gelesen.
Ja.
Und das war für mich dann eigentlich schon richtungsgebend, auch in Bezug eben auf so auf eine Auswahl, ob kleine rote Fibel oder Kapital.
Ja, ja.
Und genau, also das war dann auch der ursprüngliche Kern eigentlich der Frauenbefreiungsbewegung, die wir 69 gegründet haben, ja. Aber eben die fortschrittliche Studentenschaft, die ist zerfallen im 71.
Ach, schon.
Und die Frauenbewegung hat sich dann damals sehr stark eigentlich für Familienangelegenheiten Kinderbetreuung interessiert. Und wir Gründerinnen waren eigentlich alle so ein bisschen auf einem anderen Pfad. Wir waren so auf einem Pfad berufliches Engagement.
Yeah.
Und haben das eigentlich vor allem als Ziel gesehen und dann irgendwie mussten wir da nicht mehr so richtig. Und was jetzt machen mit diesen Frauen, die sich interessierten, wo kriegen wir unsere Kinder unter,
yeah,
wenn wir was machen wollen?
Yeah.
Also so war ich in dem Sinne, als ich, gut, ich war auch, wie gesagt, 9 Monate weg gewesen. Yeah. Insofern hatte ich kein anderes Engagement zur Zeit in 75, als ich in das südliche Afrika dann eintrat. Eben, ich habe auch nicht viel gemacht. Ich habe ein, zweimal Artikel zum Erziehungswesen irgendwie geschrieben.
Ja.
Ich meine, das eine von einer Konferenz, wo ich immer noch denke, das war doch Alma Ata, aber Alma Ata war ja Gesundheitskonferenz im 78.
Ja.
Aber möglicherweise hat es schon mal eine Erziehungskonferenz im 75, es muss im 75 selber gewesen sein.
Ja.
Möglicherweise sogar in Alma Ata gegeben, ich weiß es nicht. Aber ich weiß jedenfalls, dass das irgendwie dann mein Thema war, weil ich war ja auch noch Mittellehrer.
Ja, ja, ja. Und deine Komiteearbeit, die sich also in Grenzen hielt, sozusagen impliziert aber auch, dass du am 1. Mai vielleicht irgendwo standest und Flugblätter verteiltest oder ein Fest mit organisiertest, oder um das noch ein bisschen zu fassen.
Um nochmal zurück auf das Camp, das südliche Afrika zu kommen.
Ja.
Wie gesagt, ich denke, vieles lief eigentlich in Winterthur.
Mhm.
Mein Engagement, meine tatsächliche Mitpräsenz an allen Sitzungen und so weiter, hat sehr wahrscheinlich ab Frühjahr 76 bereits gelitten.
Ja.
Da erinnere ich mich eben nicht. Ich weiß, dass wir am 1. Mai zusammengingen. Ob wir Flugblätter haben, weiß ich schon nicht mehr.
Yeah.
Es ist, das Ganze ist für mich irgendwie dann auch sofort wieder überlagert worden davon, dass Löffler, also mein Professor, mich eingeladen hatte, meine Forschungsarbeit in Benin weiterzuführen für eine DIS.
Ja. Und damit begannst du 76.
Damit begann ich dann natürlich sofort auch schon ab März 76 vorzubereiten und Stipendien zu suchen.
Ja.
Und bin dann im November wieder verschwunden.
Ja.
Und als ich dann zurückkam, das war dann Ende Mai 77, da habe ich mich zuallererst sehr wahrscheinlich vor allem auch an die Auswertung meiner zweiten Feldforschung machen müssen. Es sollte ja irgendwie dann bald mal eine DIS geben. Und als ich mich wieder umtat, habe ich dann eben gehört, dass ich das Komitee aufgelöst hatte.
Ja. Yeah. Yeah.
Und jetzt, da kann ich mich aber auch, das ist auch eine vage Erinnerung.
Mm-hmm.
Ich meine, ich hätte dann mal ein Gespräch mit Daniel Kohn darüber gehabt. Und meine, dass da eigentlich ausschlaggebend der Coup von Nito Alves in Angola war. 1977, auch Mai, meine ich. Ich glaube, das war Mai. Mit diesem Zuschlagen Agostino Neto, der dann wirklich die Tötung eigentlich dieser Gegnerschaft von seiner Gefolgschaft verlangt hat, und ein unheimliches Blutbad in Luanda selber angerichtet haben müssen. Also ich habe später auch mal gehört, also das Blut floss in Strömen auf den Straßen.
Und du meinst, das Komitee Südliches Afrika hat das diskutiert, oder?
Ja, und ich meine, dass Danny Cohn das als ein Anstoß eigentlich zum diese ganze Unterstützungsarbeit aufzugeben war.
Ja.
Weil man irgendwie da aus mit unserem mangelhaften Information nicht mehr sicher sein konnte, was lief eigentlich.
Ja.
Später haben wir dann gesehen, dass es wirklich richtig war. Ja, man hat ja auch dann von diesen internen Machtkämpfen und Unterdrückungsmaßnahmen innerhalb von den Befreiungsbewegungen, die ANC in Tansania, die SWAPO und so weiter, da hat man dann sehr, sehr viel später, hat man davon gehört. Ja. Und insofern war es richtig zu sagen, ha, was wissen wir? Wie können wir hier eine Propaganda machen für dieses oder jenes, wenn wir im Grunde genommen die Hintergründe gar nicht haben, oder?
Ja.
Und ich meine eben, Dani hätte das in diesem Sinne angetönt, dass für ihn irgendwie dieser Gufonito Alves der letzte Streich war, das letzte.
Ja.
Und
und manche Mitglieder sind nicht quasi zurückgekehrt oder sind dem kämpfenden Afrika, das ja weiterhin bestand, beigetreten.
Das würde ich meinen, nein. Ich würde sagen, es gab ja dann wahrscheinlich, mindestens 78 oder so, ist dann das KAL aufgetreten. Das ebenfalls eine ziemlich große Bewegung hatte und November 76.
Man hat als sozusagen jemand, der so ein bisschen durch die Archive sich wühlt, so ein bisschen den Eindruck, dass sie auch ein bisschen losgelöst von mancher Realität operiertet. Damit, du hast es ja selber angesprochen, auch wenig Informationsfluss. Das ist ja auch beidseitig die Befreiungsbewegung hatten auch anderes zu tun, als jetzt sozusagen eine kleine Schwarzhandgruppe in Winterthur regelmäßig zu informieren und so weiter und so fort. Aber damit nochmal die Frage, was waren denn eure oder auch deine persönlichen Kontakte zu einer afrikanischen Diaspora in der deutschen Schweiz in den 70er Jahren?
Null. Meine persönlichen Kontakte, null.
Null.
Schlicht null.
Und so aus mancher Komiteearbeit oder vielleicht auch du, ich meine, wesentlich später, ab den 90er Jahren bist du ja in Basel dann im Afrika-Komitee. Selbst wenn man das ein bisschen ausweitet für auch die 90er Jahre, afrikanische Diaspora oder Diasporen in der Schweiz und das kämpfende Afrika oder das Komitee Südliches Afrika oder Anti-Apartheids-Bewegung oder schließlich auch Afrika-Komitee. Es erscheint mir, sind ganz dünne Netze gewesen.
Absolut. Also ich meine, zum Beispiel war ich ja, ich weiß, dass ich zum Beispiel 77 vor einem Komitee, das für die gegen oder das eine Demonstration auf die Beine brachte gegen den Besuch von Verwoerd. Ich glaube, das war Verwoerd.
Foster.
Der in 77, und zwar im Hotel
Dolder
in Zürich, mit Staatsvertretern der Schweiz zusammengetroffen ist.
Yes.
Und Bankenvertreter sicher auch.
Yes.
Und da hat ein Komitee eine Demonstration geplant.
Yes.
Und mich dann irgendwie angefragt, ob ich die Rede, die sie gemeinsam schrieben.
Gemeinsam.
Also war nicht meine Rede.
Also das Komitee.
Eine der Reden halten würde. Das habe ich dann gemacht. im Auto in ein Mikrofon.
Ach, tatsächlich.
Und das ist dann nachher in meiner Fische erschienen.
Gut, nicht überraschend.
Aber selbst, nicht überraschend, nein, aber selbst da haben wir im Grunde genommen nie afrikanische
Freunde, Bekannte, Unterstützerinnen.
Freunde, Bekannte, Unterstützerinnen.
Gehabt.